Hallo liebe WIMAF-Zuhörerinnen, herzlich willkommen zu einer brandheißen, neuen, packenden Ausgabe eures Lieblingspodcasts. Wiedersehen macht Freude, WIMAF. Und ich wäre ein kleiner Haufen Moderationsnichts, wenn nicht diese Frau stets an meiner Seite wäre, die dafür sorgt, dass hier alles in festen Bahnen läuft, dass hier alles in Ordnung ist und dass ich schlau und gut aussehe. Herzlich willkommen, Maria Lorenz.
Hi.
ich sollte eigentlich ein Kompliment sein.
Ja, doch, so wir gehen ja immer zusammen Brillen kaufen. Ich mir ist immer wichtig, dass du schlau aussiehst.
Hat so halb hingehauen, dieses Kompliment, aber du weißt, wie es gemeint ist.
Total.
Wir haben heute einen Gast, über den wir uns sehr, sehr freuen. Wir haben uns einfach direkt gegenseitig eingeladen, so revanche-mäßig. Sie ist ein Star in Berlin. Sie war auch das Gesicht des CSD, habe ich gelesen.
Ja.
Miss CSD 2014.
Bisschen länger her schon.
Ja. Bisschen länger her. Und sie macht eine regelmäßige Show im BKA-Theater in Kreuzberg, wo ich auch demnächst zu Gast sein darf, worauf ich mich sehr freue. Heute ist sie erstmal bei uns. Herzlich willkommen, Jurassica Parker.
Guten Tag, ich freue mich hier zu sein. Bumst ihr beide eigentlich?
Ja.
Ja? Also ihr seid ein Paar?
Genau.
Ah ja, das wusste ich gar nicht.
Ja, wir wohnen hier zusammen, wir heiraten bald.
Oh, wie schön.
Ja. Na. Und wir sind ein Paar.
Ja.
Und ich sorge dafür, wie ich heute erfahren habe, dass Nils schlau aussieht. Ja. Ich werde mir da in Zukunft noch ein bisschen mehr Mühe geben. Ich freue mich besonders, dass es eine Premiere, eine Sektfolge.
Oh ja, stimmt.
Ach
und,
so.
Wir haben das erste Mal Sekt hier.
Ja, wir haben das erste Mal Sekt.
Sonst bei so einem Podcast.
Immer so Wasser und Apfelschorle und Kaffee machen wir auch immer und so.
Ja, stimmt. Du hast ja geschrieben am Anfang, es steht Wasser und Apfelschorle bereit. Ja.
Da warst du sehr pikiert.
Ja. Da war ich sehr pikiert.
Ja, ja, wir haben die Wut gespürt zwischen den Teilen. Also Leute, empört bin ich. und Bisee, Sekt und Bisee.
Sekt und Bisee.
Mein Tag ist schon perfekt.
Du legst ja auch regelmäßig auf, habe ich gelesen, ja, im Schutz in Köln. Und machst eine Party, die heißt Pop, wie heißt die?
Popkicker heißt die.
Ah, ja, Popkicker. Ja, genau.
Erfolgreichste monatliche Party im Schwutz.
Ah, das hört sich, das hört sich auch nach einer Party an, die mir gefallen könnte.
Total.
Weil ich war ja auch nur einmal im Schwutz, ich glaube vor 2 oder 3 Jahren, am CSD-Abend, glaube ich, weil ich habe direkt in der Ecke gewohnt in Neukölln.
Ach so.
Und ich musste nur einmal, man musste so immer so doof außen rumgehen, weil die Treppe noch nicht fertig gebaut war, die jetzt da einmal quer hochgeht. Aber ich habe direkt da Reuter-Ecke Bodin gewohnt.
Ah ja,
und das war wirklich dahinter. Genau.
Ja.
Und deswegen war ich einmal da. Und dann habe ich gedacht, oh, hier könnte ich echt öfter hingehen. Dann habe ich es aber nie gemacht.
Na, du bist dann nach Pankow gezogen.
Güte, ne? Ich bin dann nach Pankow gezogen. Aber die Party ist ja 1A.
Ja, wir gehen ja grundsätzlich nur auf Dinge, die 100 Meter maximal
aber das kenne ich auch.
Ja.
Ja. Also heute die Reise zu euch hat sehr lange gedauert.
Ja, das tut uns auch leid.
Das tut uns wirklich leid.
Ja, ich nehme für euch einiges auf mich.
Ja. Wir hoffen, dass der Alkohol vielleicht die Stimmung ein bisschen glättet.
Das ist auch du stammst doch aus Neukölln, ne? Also du bist auch aus Neukölln.
Tatsächlich, aber Upper East Side von Neukölln. Ich bin in Britz geboren.
Naja.
Das ist ja die feine
bei
Ecke.
Bei den Britzer Gärten.
Und dann musste ich nach Rudow ziehen. Das war dann auch schlimm. Und dann bin ich da irgendwann weg mit 20, ja.
Das heißt, ich bin ja also zwischen 2 Original-Berlinerinnen eingekeilt.
Ja,
ich bin jetzt hier heute der Nicht-Berliner in diesem Podcast.
Das ist ein sehr schönes Wort für gefunden.
Ja. Sieh dich mal vor.
Ja. Ja, wie selten trifft man noch echte Berliner? Das ist schön direkt,
vor allem in Berlin.
2/3
also eigentlich überall sehr viel, nur in Berlin nicht mehr.
Ist das so, ja?
Ja.
Also hier treffe ich auch kaum Berliner.
Ja.
Oder so Berliner.
Also alle sind immer total überrascht, wenn ich sage, dass ich hierher komme.
Ja.
Das ist wirklich sehr toll.
Nee, aber wo kommst du denn wirklich her?
Ja, genau. Ja. Ich wohne auch hier, aber wo bist du geboren? Na, Berlin. Okay. Und dann in die nächste Phase immer Ost oder West, die ich dann gestellt bekomme.
Klar.
Ja. Ich komisch gar nicht.
Nee.
Wäre ich nicht gefragt. Nee.
Vielleicht sehe ich so ostig aus, dass die Leute das direkt vermuten. Keine Ahnung.
Also kann ich das nicht bestätigen, aber man weiß es nicht. Wie sieht denn ostig aus?
Ich weiß ich auch nicht, aber ich werde das oft gefragt. Du hast,
oft auch so Plastikklamotten an und so.
Ja,
und
stimmt.
Und so Kartoffelsäcke.
Ich sehe auch sehr traurig aus.
Ja. Apropos sehr traurig aussehen. Wir haben uns ja einen Film für heute ausgesucht, über den wir reden wollen.
Ja.
Der auch im Osten Europas spielt.
Ich habe ihn vor allen Dingen deswegen ausgesucht, weil ich wollte, dass Nils ihn sieht.
Ach, du hast den ausgesucht? Mhm. Die habe ich das zu verdanken, ja.
Mhm. Wir haben tatsächlich überlegt,
beziehungsweise,
weil wir gucken in diesem Podcast ja rein.
Wir gucken
alle
Bond-Filme,
wir gucken alle Fast and Furious, wir gucken alle Nicolas Cage-Filme, alle Bette Midler-Filme.
Und alle Barbara Streisand-Filme.
Und jetzt auch alle Barbara Streisand-Filme.
Ja, verstehe. Mhm. Ja, okay.
Und deswegen war der dran quasi.
Ja, ja, mhm. Okay, verstehe.
Und ich wollte aber auch mal, dass du den siehst.
Ich habe den auch mal gesehen, als ich 6 war, glaube ich.
Das zählt ja dann.
Und konnte mich aber gar nicht mehr daran erinnern. Und deswegen habe ich den, als ich ihn jetzt gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott, wir gucken Jente und laden eine Drag Queen ein. Das wirkt wie ein furchtbares Klischee.
Ist aber
das
ein Zufall.
Aber es war wirklich Zufall.
Das wäre nämlich meine nächste Frage gewesen, warum ich jetzt gerade diesen Film bekommen habe.
Es ist tatsächlich ein Zufall, weil ja, eigentlich passen die Pairings sonst immer nicht so gut, also oder gar nicht. Oder die Leute fragen uns so, okay Leute, was habt ihr missverstanden an meinem Leben? Aber das war Zufall einfach, der war jetzt dran.
Naja, schau an. Ja. Mhm. Naja.
Gleich schon mal vorweg, ich habe gestern Abend 3-mal richtig geheult.
Da war ich schon im Bett.
Da warst du schon im Bett.
Bei dem Film?
Ja.
Ah, bist du aber zart beseitet.
Findest du?
Ja.
Ich habe aber auch 2-mal geheult, als ich mit Mom Fatschi geguckt habe. Ja.
Okay.
Ich heule aber auch sehr schnell bei Filmen.
Ja, ich auch. Wirklich sehr schnell.
Ja.
Aber bei dem, der hat mich überhaupt nicht gecatcht.
Wirklich?
In keinster Art und Weise. Ja. Nee.
Hast du ihn zum ersten Mal gesehen?
Ja.
Ah ja.
Und ich werde ihn auch kein 2. Mal sehen.
Nö, ich glaube, ich werde ihn tatsächlich auch kein 3. Mal sehen. Ich habe ihn mit 14 Mal gesehen. Boah, also ist jetzt nicht so, dass ich danach sage, boah Leute, der gehört jetzt schon einmal im Monat dazu. So. Aber geweint habe ich trotzdem, aber vielleicht jetzt auch nicht. Also ich fand ihn auch nicht sensationell gut. Aber so diese Szenen, wo quasi Weinen angesagt war, haben mich da einfach so gekriegt. Und also bei mir war es das erste Mal, als der Vater gestorben ist.
Echt?
Irgendwie, das ist einfach.
Meine Güte. Ja. Da musste ich fast lachen, ne? Also, wie sie pathetisch. Sowieso, ich bin kein Barbara Streisand-Fan.
Ja.
Überhaupt nicht. Die Frau catcht mich null.
Ja. Mich auch nicht.
Also
mich,
ganz viele vergöttern die, ja. Also sie muss was nicht haben, hab ich gar nicht. Und dieses Gewimmere von ihr und dieses Pathetische am Anfang, wo sie dann im Wald liegt und in den Sternenhimmel guckt und ihren Papa ansieht, dachte ich so, boah, ich muss kotzen, wirklich, das finde ich ganz schlimm. Und da hast du geweint, ja?
Nee, ich habe geweint bei der Beerdigung.
Ach so.
Noch nicht bei, also beim Singen habe ich mich dann wieder beruhigt.
Ja, gut. Ach, stimmt, die Beerdigung, ja. Naja, gut.
Es nee, irgendwie, die waren so süß zusammen, aber ich bin auch, ich habe irgendwann festgestellt, also schon relativ am Anfang, weil sie für dieses Szenario, was man uns ja hier verkaufen will, irgendwo in Osteuropa,
ist ja
auch schon gut.
Wird ja nicht genau festgelegt.
Ja, genau. Ja, wir wollen da einfach flexibel bleiben. Und alle waren ja dann in diesem Dorf irgendwie auch sehr dörflich gekleidet und so, außer sie, ihr Haar war perfekt, sie
natürlich
war auch geschminkt und so. Und ich habe auch so, ihre Klamotten waren ja auch immer so, und ich habe irgendwann mich einfach innerlich darauf zurückgezogen, dass ich hier keinen Film sehe, sondern ein Musical. Also dass das alles auch eher Kostüme sind, als dass mir hier jemand eine reale Situation darstellen will. Weil so in Musicals ja oft quasi so ein bisschen lauter gedreht wird, damit man es quasi mehr versteht, was die Story ist und wer die Leute darstellen sollen. So. Weil sie mir viel zu detailliert gelegt auch immer aussah, als dafür, dass sie ein tatsächlicher Mensch sein soll.
Ja. Gut, aber im Musical singen ja normalerweise mehrere verschiedene Menschen.
Das stimmt.
War
stimmt.
In
das
dem hat, Film ja gar nicht.
Und es ist so lustig, weil die beiden, ich habe in der Trivia gelesen, die beiden anderen Hauptdarsteller sind quasi etablierte Musical-Performer.
Also ach so.
Er singt.
Der Geile.
Aber diese Verlobte ist auch Sängerin.
Ach.
Und aber sie hat einfach niemanden singen lassen.
Das ist ja interessant. Wir können ja die Leute kurz reinholen. Genau. Also es fängt damit an, dass uns erzählt wird, wir sind irgendwo in Osteuropa. Es wurde auch extra nicht gesagt, boah, wir sind in so einem Dorf, irgendwann 1800 schlag mich tot oder so, glaube ich.
Ja.
Und da ist alles so sehr.
Nee, 1904.
1904, alles super ländlich, noch so die technische Revolution ist dann noch gar nicht angekommen oder industrielle Revolution. Da ist alles noch so richtig handgemacht, Dorf und schön. Auch so ein bisschen, so sehr harmonisch alles irgendwie.
Ein bisschen man sich so auch amisch vorstellt.
Genau, so ein bisschen.
Ja, das stimmt, ja.
Und dann ist so, dann sieht man so einen Markt und dann sieht man auch wieder so irgendwie die Leute das Essen einkaufen für die Familie und so. Und so ein bisschen Tratsch auch im Dorf stattfindet.
Ja.
Und dann kommt der große Bücherwagen, sozusagen der Büchereibus. Das gibt's ja heute noch so am Land, der einmal irgendwie in der Woche kommt. Das gab's da auf so einem Kutschenwagen. Und da sagt der Kutscher immer, ja, hier für die Frauen haben wir hier vorne die leichten Bücher.
Mit Bildern.
Mit Bildern. Und hinten sind die aufregenden Bücher über den Talmud und so. Die sind nur für die Männer. Die dürfen nur die Männer lesen, weil nur die Männer dürfen studieren.
Ja.
Das ist so, das
Wissen
kriegen wir
ist für die
direkt,
Männer.
Genau. Das kriegen wir direkt am Anfang so richtig schön ins Gesicht gerieben.
Ja.
Genauso wie wir auch lernen, dass Barbara Streisand, die eben Jentel spielt, nicht nur irgendwie so, die strahlt es ja sofort aus, dass sie mit diesen Verhältnissen unzufrieden ist. Und
sie ist eigentlich Belle von Die Schöne und das Biest. Sie will lesen, sie will lernen.
Kurz niesen.
Ja, unbedingt.
Gesundheit.
Danke.
Genau, sie will lernen, sie ist anders. Erstmal fand ich schon gut, dass Barbara Streisand eine 17-Jährige darstellen will.
Ach so.
Ja. Und bei den,
soll sie, oder?
Ja. Die Story, Jente ist 17.
Überhaupt nicht.
Nee, und Barbara Streisand war zum Zeitpunkt 40.
Da war die schon 40.
Ja. Und ich meine, für 40 sieht sie super aus.
Na ja, klar.
Aber nicht für 17.
Nicht für 17. Ja, aber das ist ja immer so, ne?
Ja.
Das
fand ich schon, also, ja. Das ist ein guter Stretch gewesen.
Wir sehen dann auch, dass sie noch mit ihrem Vater zusammenlebt. Und für eine 17-Jährige wäre das ja klar. Aber ich hatte die dann dadurch, dass ich die nicht als 17 empfunden habe, hatte ich so ein Griese-Gefühl irgendwie, so Bertha Griese, die alte Jungfer, die irgendwie noch mit einem Elternteil zusammen wohnt und irgendwie keinen abkriegt, so ein bisschen. So schien das auf mich.
Ja.
Also mich hat der Film ja da dann erstmal so, als ich gesehen habe, dass es Barbara Streisand ist, war ich erstmal enttäuscht. Und dann hat mich der Film aber dann gleich erstmal wieder bekommen, als ich gemerkt habe, okay, es wird feministisch. Dann war ich ja wieder drin, weil ich bin ja alte Feministin. Aber das war zu der Stelle. Später hat er mich dann wieder verloren. Das erzähle ich dann, wenn wir weitermachen.
Es ist ein Rollercoaster des Feminismus an, Feminismus aus.
Ja.
Habe ich auch so empfunden. Ja. Ich dachte aber auch gut, ist doch schön. Also es basiert ja auch auf einer Story, die sie nicht geschrieben hat. Also es ist eigentlich ein Stück, was geschrieben wurde, um als Theater aufgeführt zu werden.
Ja.
Oder als Musical direkt auch, glaube ich. Und sie hat es quasi adaptiert und hat auch das Ende geändert und so, aber...
Aber deswegen, sie hat Regie geführt, produziert,
genau,
Drehbuch geschrieben und gespielt, alles.
Genau.
Gesungen, ja.
Genau.
Wahrscheinlich hat sie auch die Songs geschrieben, ne? Weiß ich gar nicht.
Ja, das würden diese etwas verwirrten Kompositionen mutmaßen lassen.
Ja, sie hat ja danach im Interview gesagt, dass die Lieder alle so klingen, weil sie quasi den Talmud, also sie wollte quasi, also Gebetslieder sind das alles, sie sollten so klingen, wie der Talmud sich liest.
Okay, es hat gar nicht funktioniert. Na, ja. Aber gut, dass sie uns das erklärt hat.
Aber sie hat einen Regie-Golden Globe bekommen.
Ja, es ist ja auch, er ist ja auch schön inszeniert. Also das ist ja, er hat die ganze Zeit so Erdtöne auch, hat so ein tolles Farbkonzept auch und Licht und so. Auf jeden Fall ist diese junge Jentel, oder wie ich gerade erfahren habe, junge Jentel, lebt mit ihrem Vater zusammen und der lässt sie auch immer so ein bisschen im Talmud lesen, obwohl sie das ja eigentlich nicht darf und so, aber der Vater denkt ja, komm, sie macht das halt so gerne. Und dann wird extrem geforeshadowed, dass der Vater sehr bald stirbt, weil er dann sich so schlafen legt und so, mir geht's nicht
und
so gut.
Und er liegt aber schon aus.
Ja, ja. Geforeshadowed.
Ja.
Das Wort habe ich noch nie gehört.
Ja, das ist so, glaube ich, in der Filmkritik auch, wird das hier benutzt. So
noch
Foreshadowing.
Nie gehört, ja.
Ja.
Aber das ist unser Filmkritik-Profi, der ja auch sofort auf das Licht und noch ein bisschen die Farben vom Film.
Das ist das Regiestudio.
Ja.
Dass mir noch in den Knochen steckt.
Ja. Naja.
Aber das finde ich, wird extrem vorweggenommen, dass der gleich stirbt.
Der ist sofort gestorben dann, ne?
Irgendwie
zack, bumm.
Genau, und dann, nachdem die Frauen des Dorfes sie sozusagen einspannen wollen als weitere Frau des Dorfes, trifft sie ja zum Glück, weil als die Frauen schon bei ihr zu Hause waren, ja, du kannst ja bei uns wohnen und dann kannst du ein bisschen in der Küche helfen, hat sich auch gleich so meine Brust verengt, deswegen war ich sehr froh, dass sie sich entscheidet, sich die Haare abzuschneiden und abzuhauen. Also das war eine Entscheidung, die mich sehr beruhigt hat.
Und sie hat sich anscheinend die Haare wirklich abgeschnitten für den Film.
Sieht man auch,
es sah sehr echt aus.
Ja. Ne? Das habe ich auch gar nicht nachgelesen, aber es sah wirklich sehr echt aus. Aber so schätze ich sie auch ein, dass sie dann so all
die
in geht bei ihrem
Regie. Ne?
Ja. Sie hat ja auch mehrere Male, also der Film hat 20 Jahre gebraucht, um zu passieren. Also wirklich? Sie hat 20
also hat
Jahre
sie ihn
vorher
mit 17 schon machen wollen.
Ja, quasi ja. Und sie fand auch dann selber, dass sie zu alt war. Aber irgendwie wurde sie überredet, keine Ahnung.
Ja, genau, das erzählt die wahrscheinlich.
Von sich selber.
Entschuldigung.
Na gut, weißt du, so ein Spiegel. Na gut, dann mache ich's. Sie ihre Friseurin hat gesagt, das wäre eine gute Idee. Okay, jetzt, Leute.
Ich nehme so ein Sahnebaiser.
Ja, unbedingt.
Ich habe die, glaube ich, seit 25 Jahren nicht mehr gegessen. Meine Oma hat mir die immer...
Aber
wir haben die gekauft. Wir haben die gekauft für den ESC am Wochenende.
Mhm.
Weil wir da immer so oldschoole Süßigkeiten kaufen.
Mhm.
Und ich finde die gut. Ich hab die als Kind immer gegessen.
Schmeckt gar nicht. Tut mir leid.
Macht nichts. Aber für dich ist ja hier eine komplette Enttäuschung. Also von daher ist auch nichts mehr.
Aber der Sekt schmeckt ganz gut. Darf ich den noch nachdenken?
Ich nehme nur so ein kleines Säckchen, wo ich noch nehme, ja.
Was ich auf jeden Fall interessant fand, was mir ganz gut gefallen hat.
Sag das mal ins Mikro,
ja, nur so als Gag. Was ich ganz interessant fand, was mir gut gefallen hat, was ich nicht kannte und ist aber anscheinend vielleicht eine jüdische Tradition oder so, ist bei der Beerdigung hat sie sich so einen Riss ins Revers gemacht, um sich so daran zu erinnern.
Und,
so,
genau. Und dann hat sie doch bei einem anderen Typen das auch entdeckt und gesagt, ach, du trauerst auch, kannte ich auch gar nicht.
Und das hatten sie auch noch echt eine ganze Weile, also das scheint man dann eine Weile so zu haben. Gut fand ich auch den Spruch von der einen Frau, 7 Tage Trauer sind genug. Ja. Wir sind dann jetzt soweit. Naja, sie haut dann ab und in die große Stadt und da lernt sie dann in so einer Art Kneipe.
Ein Wirtshaus, sagen wir mal.
Wirtshaus, ja. Gut, wo sich die jungen Männer zum Diskutieren und sich gegenseitig beim Spielen abzocken treffen, lernt sie A-Victor kennen.
Und ich kann den Schauspieler vorher gar nicht.
Ja, nicht.
Und, ich kenne ihn aus Criminal Minds.
Ach, da spielt er auch mit.
Das ist ja die Hauptrolle in den ersten 2 Staffeln.
Ach, das ist derselbe Mann.
Ja.
Das glaube ich dir nicht. Ich glaube es dir natürlich. Okay, A-Victor ist richtig geil.
Ja,
also auf den hätte ich auch gestanden.
Ich auch, ja. Total. Ich war sofort an Bord.
Ja, ich war, dann hat mich
vielleicht
der Film
ich auch
sofort
deswegen geweint.
Aber was mich gleich am Anfang von diesem Wirtshaus so irritierte, dass dieses sehr übertriebene miteinander diskutieren, das wirkte so künstlich auf mich, auf dich auch,
Und
das hat mich ganz irritiert, das zieht sich durch den ganzen Film, dieses euphorische Diskutieren.
Ja, als wenn die auch alle
nur über das eine Buch.
Als wenn die auch alle dabei Alkohol, bei Weinchen oder was auch immer die da getrunken haben, sitzen würden und alle die ganze, an jedem Tisch nur über den Timeout diskutieren. Das fand ich auch etwas weit hergeholt.
Ja, und auch ununterbrochen. Ja. Offensichtlich studiert man das, um das dann jeden Tag 8 Stunden zu machen.
Wahrscheinlich, so kam
also
mir das
so
auch vor.
Also so wirkt das irgendwie, ich fand es auch super.
Und der Einzige, der nicht über den Timeout diskutiert hat, hat Armdrücken gegen Schwächere gemacht.
Ja, stimmt. Ach ja.
Das fand ich tatsächlich ein bisschen sehr weit hergeholt, ein bisschen seltsam. Ich fand auch, da ist ja dann auch schon, Barbara Streisand-Jentl zieht in die Stadt, um eben den Timon zu studieren und verkleidet sich als Junge. Das haben wir jetzt noch gar nicht erzählt, weil nur Männer studieren dürfen.
Ja, stimmt.
Und deswegen verkleidet sie sich als Mann, um das studieren zu können. Und kommt dann eben in diese Kneipe. Und was auf dem Weg dahin, jetzt wird hier mal gerade das Criminal Minds Cover gezeigt.
Naja, der ist halt auch jetzt 30 Jahre älter, ist klar.
Stimmt, heute sieht er nicht mehr so gut aus.
Nee.
Aber er hat schon immer noch den gleichen stechenden Blick.
Hat schon
okay.
Den sexen Blick hat er.
Zwei Flaschen Sekt und dann.
Ich fand den auch ganz hübsch. Ich fand den, war auf jeden Fall auch von den Jungs der hübscheste, glaube ich, in dem Film, oder?
Aber war, glaube ich, auch so geplant.
Wir sprechen ja noch über seine Nacktszene, sprechen wir dann bestimmt auch.
Ich fand das eher auch gut, dass die da so, das kommt ja dann erst später im Film, dass alle plötzlich so wahnsinnige, im Grunde genommen so Gender- Verwirrungen und Schwierigkeiten kriegen. Das fand ich extrem gut an dem Film.
Also ich war ja erst, wenn ich mal eingrätschen darf. Ja,
unbedingt.
Vielen Dank. ich habe ja generell unheimliche Probleme mit Filmen, wo Menschen das Geschlecht wechseln und niemand bemerkt es.
Ja.
Aber habe heute bei meinem Therapeuten gelernt, der ein großer Filmfan ist und alle Filme kennt.
Ja.
Und der hat gesagt, das ist ein neapolitanisches Stilmittel, das es schon seit dem 16. Jahrhundert in Aufführungen gibt.
Oh. Vielleicht laden wir den auch mal ein.
Ja. Ja. Jörg Neufer heißt er. Und das ist so gewollt, dass sie so unrealistisch aussehen. Das ist irgendwie eine Art Stilmittel, habe ich nicht verstanden. So. Und aber mich stört das. Ich genau wie bei Charlies Tante oder gibt's
Miss Doubtfire
zum Beispiel, der einzige Film, der das darf bei mir, ist Manche mögen es heiß und ansonsten finde ich es immer albern und da fand ich...
Ich würde noch Tutsi mit ins Erlaubnisboot
Tutsi,
holen.
Ja, bin ich bei dir, Ja, aber bei Barbara Streisand war es jetzt wirklich, ich meine, sie war sowas von stark geschminkt, mit Mascara auf den Augen und ihren Lippen und ich denke so, wie kann es denn sein, dass die nicht... Ne?
Die hat halt auch wirklich, ich meine, es gibt ja auch Frauen, die Gesichtszüge haben, wo es wirklich dann unklar sein kann.
Ja, natürlich.
Also deswegen finde ich, für mich hat zum Beispiel Miss Doubtfire funktioniert. Also Robin Williams, ein älterer Robin Williams, geht für mich als, so. Aber sie ist tatsächlich auch, also weiblicher kann man wirklich nicht, auch sich bewegen übrigens.
Ja,
also so ihr Gesicht,
und
wie sie immer sagt, ich habe mal versucht, meine Hände zu verbergen. Also erstens, nein.
Nein, hast du nicht. Ich habe sie dauernd gesehen.
Ja, und es gibt Handschuhe. Ja, also falls das ja, ein Problem ist, ja. Das oder auch ihre Haare waren auch immer perfekt gelegt, obwohl sie so kurz waren. Aber ja. kein Mann trägt die dann so, also in der Zeit auch, ne?
Ja, das fand ich aber auch, das fand ich aber auch schlimm bei der einen Szene, wo sie am See sind, wo sie dann zum See rennen ja. und sie ihm hinterher rennt. Wie die rennen.
Ja, ist so, ja. Ist super, das stimmt.
Ist so mega gar nicht.
Ja, ja,
das ist so krass. Das war so super.
Das ist wirklich, also als er dann so, zum, als sie es ihm dann beichtet und er sagt, ja, ich hatte das immer schon so ein Gefühl, dass sowas kommt und ich dachte, ach, nein, wirklich?
Na, sowas.
Also, ich habe es erst gar nicht gemerkt. Für mich war es ein Twist.
Ich muss euch jetzt was beichten. Ja. Ich bin bei der letzten halben Stunde eingeschlafen und ja. habe den Schluss auch. Nicht gesehen. Ah. Ich habe jetzt nochmal nachgelesen, wie der gleich. Film endet.
Ja.
Aber
okay. Jetzt ist, jetzt ist eine Stunde vor Ende eingeschaltet.
Ah ja, aber jetzt ja. heute noch nachgeholt.
Du hast es heute früh weiter geguckt, genau. Aber das ist ja auch als Gastgeber, also irgendwas stimmt, müssen wir ja, ganz ja auch mal liefern. Ja, wenn wir schon die Leute mit Filmen und Trinken enttäuschen, müssen wir ja wenigstens den Film gucken. ich fand auch, also ich meine, wir springen ja eh jetzt so ein bisschen, ne? Ja. Aber eine Szene, und zwar auch die, wo sie dann so gerannt sind und zum Wasser und dann hat haben sie sich auf den Boden geworfen, er hat sie abgekitzelt,
ja.
wo man ja darstellen will, so ha, zwischen zwei Männern wäre das jetzt irgendwie witzig und aber Frau und Mann und so. Und ich dachte so, ganz ehrlich, wenn mich in dem Alter egal wer auf den Boden wirft und kitzelt, haben wir ein Problem. Da ist ja, mir ja. wirklich egal, ob es eine Frau und Mann ist, meine Eltern oder irgendwer. Wir sind da nicht mehr so eng befreundet. Wer mich auf den Boden wirft, auf der Wiese und mich abkitzelt.
Ich finde sowieso, was der Film gar nicht schafft, ist mir zu vermitteln, dass zwischen Barbara Streisand, wie nennt sich nochmal, Amaische oder so?
Nee, Enschel.
Enschel.
Enschel,
und
ja. Ihr verstorbener Bruder übrigens.
Zwischen Enschel und A-Victor normales Buddy-Verhältnis besteht.
Ach,
also habe ich nie das Gefühl. Nee. Also schon, aber schon auf der ersten Szene, weil sie lernen, also um das kurz die Story zu erklären für die, die den Film nicht kennen, die lernen sich in dieser Kneipe kennen und die sind irgendwie, finden sich so cool und so, ja, alles klar, lassen so ein bisschen zusammen abhängen und so, komm, ich nehme dich mit zu der Uni, an der ich studiere, sagt A-Victor zu Barbara Streisand. Und die merkt so, okay, die glauben, ich bin ein Junge, der einfach schlechten
also
Bartwuchs hat.
Also wie eine Talmundschule.
Genau, und, ja. sie, und die sagen zu dem, ja, ich habe auch Freunde, denen kein Bart wächst und so, und sie so, oh cool.
Ja,
so.
Genau, wie sie uns das als Zuschauer sagen. Erklären, genau. ne? Ja, gibt's doch bestimmt, oder?
Und dann sagt er irgendwie so, ja, kannst du heute Abend bei mir pennen? Und dann sind die bei A-Victor in der im Zimmer und der hat so ein super enges Bett und der sagt zu Barbara Streisand immer so, los, komm ins Bett. Und sie irgendwie so ziert sich so, weil sie hat halt Angst, dass sie entdeckt wird, dass sie eben eine Frau
und
ist.
Und findet's auch unangenehm. Also ne, wir sind ja auch in einer Gesellschaft, die wird uns ja dargestellt, in der auch also auch das für sie natürlich als Frau unangenehm ist, mit einem fremden Mann ins Bett zu steigen.
Ja,
also so, da geht es ja nicht nur um, dass sie Angst hat, entdeckt zu werden, sondern das ist für sie natürlich auch
und
schwierig.
Aber nehmen wir mal an, also sehen wir die Geschichte mal aus der Sicht von A-Victor.
Wir versuchen es.
Ich habe noch nie jemanden erlebt, der jemanden,
so
den er gerade kennengelernt hat,
wollte.
Mit nach Hause nimmt und so aggressiv in sein Bett
ja,
lotst.
Das fand ich auch. Ja, das stimmt. Ja. Das fand ich auch.
Jetzt komm endlich ins
ja.
Bett.
Ja, ja.
Als wenn die so 30 Jahre verheiratet.
Ja, das war wirklich komisch. Wenn sie halt gern da noch sitzt, dann lass sie doch da sitzen.
Weil besonders sonst ist er auch immer eher so ein bisschen so der weichere Typ ja. eigentlich. Mhm. Und in manchen Momenten war er dann so sehr dominant und
ja.
irgendwie hat mich das dann immer verwirrt.
Ja total, weil er war auch irgendwie verständnisvoll in ganz vielen Situationen. Aber als quasi Angel dann auch nicht schwimmen wollte, ging es ja fast schon, also es wirkte ja fast schon so ein bisschen, also wir beruhigen uns mal alle wieder. Also,
ja, ja.
Weil er ihm ja auch körperlich einfach total überlegen war, so, ne? Das war schon ein bisschen unangenehm. Wie sie dann aber auch wegrennt.
Ja.
Noch so singend schon wieder.
Ja, also mit dem Singen, also man sieht sie ja eigentlich auch selten wirklich richtig singen. Das sind ja eher ihre Gedanken, die man hört, so, ja. Und wie du schon
vielleicht
meintest.
Vielleicht denkt sie wirklich so. Vielleicht denkt Barbara Streisand immer so.
Schönen.
Ja, immer so im Singen.
Natürlich sein.
Jetzt habe ich Lust auf ein Brot.
Aber dieses Wehleidige.
Na.
Komm, ich lasse euch teilhaben an meinen Gefühlen. Hört meine Gedanken. Und das konnte ich wirklich irgendwann nicht mehr ertragen. Und das muss ganz am Schluss schlimm gewesen sein. Auf dem Schiff singt sie ihren Vater dann nochmal an, habe ich gelesen.
Sie singt dann quasi fast das gleiche Lied nochmal, was sie auch am Feuer gesungen
so
hat.
So eine Art
Wald.
Reprise zu diesem Papa, can you hear me? Aber mit so einem anderen Lied gemischt.
Ja, auch so ein bisschen mit Dur anstatt Moll. Also da geht dann so ein bisschen.
Da geht so ein bisschen geht's nach vorne.
Ja,
nach Amerika.
Weil sie ist, genau. Es geht in Amerika, da sind ja Frauen schon immer, haben ja nie ein Problem
natürlich
gehabt.
Natürlich nicht. Also, nein.
gerade Anfang des 20. Jahrhunderts lief es für die ja da sehr, sehr gut. Also von daher freuen wir uns für sie.
Ja, das wird bestimmt eine tolle
Reise. Die nächsten
Reise.
20 Jahre werden richtig klasse.
Ja, aber das fand ich auch, also dieses, dass man sie fast nie singen sieht, finde ich auch, also habe ich auch immer für so ein bisschen faul gehalten, weil das natürlich inszenatorisch viel mehr Raffinesse verlangt, eine Figur im On singen zu lassen. Und wenn ich einfach wie so ein Musikvideo, die laufen alle rum und ich kann dann nachher das Lied irgendwie drüber klatschen. So.
Ja, aber ich hatte so das Gefühl, dass sie das vielleicht gemacht hat, weil sie den anderen Schauspielern gesagt hat, nee, ich singe nur ein Lied, mehr Lieder gibt es ja
nicht. Ach so, dass sie gar nicht merken beim Dreh. Das wäre aber wirklich sehr raffiniert.
Das ist wirklich alles Broadway-Stars gewesen.
Ja.
Das finde ich halt mega also lustig, dass sie die, weil es wäre doch schön gewesen, wenn er auch mal gesungen
das
hätte.
Das stimmt, ja. Also jetzt, wir haben ja mal vorhin das Thema kurz angerissen mit homoerotischen Begebenheiten.
Ja.
Und das ist, in dem Film fand ich das ja auch sehr verwirrend, dass es teilweise recht schwul war und dann auf einmal aber lesbisch, als sie ja dann heiratet.
Stimmt.
Also das haben wir noch gar nicht besprochen.
Ja.
Und da irgendwann war ich selber ganz verwirrt. Und das fand ich dann schon spannend. Das habe ich so noch nicht gesehen, weil das, also dass auch sie in einer Männerrolle tatsächlich eine Frau heiratet, habe ich so in einem Film auch noch nicht gesehen. Meistens lassen sie das ja dann nie zu und dann wird davor die Enttarnung dann gemacht.
Ja, genau.
Und das hat mich sehr überrascht und das fand ich dann irgendwie auch spannend.
Ja, ich fand es auch deswegen spannend, weil zwischen den beiden ja durchaus dann auch wirklich eine sexuelle Spannung entsteht.
Zwischen den Mädels,
ja. Und weil das ja, weil die auch so eine Art Beziehung aufbauen, also es wird quasi nicht so, ja, das ist jetzt ein Problem und wir konzentrieren uns jetzt darauf, wie wir da rauskommen, sondern die Beziehung ist dann auch eine Zeit lang wirklich, entwickelt sich, die beiden kommen sich näher und sie motiviert sie auch quasi Fragen zu stellen und zu lernen und dass sie auch eine Meinung hat und ihre eigene so. Also das fand ich auch wirklich ganz interessant, weil es jetzt zum Schluss wirklich hochkompliziert wird emotional in diesem Dreiergespann.
Ja.
Also seine Idee, also kann man ja auch mal sehen, er ist quasi verlobt, also Aviktor ist verlobt mit, ich glaube Hadass heißt sie.
Das weiß ich nicht.
Und kurz bevor sie heiraten, platzt die Verlobung, weil die Eltern von ihr rausfinden, dass sein Bruder sich umgebracht hat und das ist offensichtlich in diesem Kulturkreis oder auch eigentlich in vielen ein großes Problem, weil alle Angst haben, dass es genetisch ist. Und dann wird die Verlobung aufgelöst und dann wird sozusagen Barbra Streisand verkleidet als Angel oder eigentlich Angel verkleidet als Angel, wird ihr als neuer Verlobter zugeschoben und Aviktor überredet sie, das zu tun, damit er quasi weiterhin Zeit mit seiner ehemaligen Verlobten verbringen kann. Und überraschenderweise läuft es nicht so gut.
Na, sag mal.
Ja, also das ist natürlich noch, das wäre auch sehr lustig gewesen, wenn das einfach super läuft und dann kommt der Abspann. Ja, das war für uns eine gute Sache.
Ja.
Ja, und dann verliebt sich ja auch Hadass so ein bisschen in Angel, also vermeintlich in ihren Mann. Auch natürlich, was ich auch ganz schön finde, auf einfach so einer zwischenmenschlichen Ebene, weil sie so das Gefühl hat, sie wird hier ernst genommen, sie darf jetzt auch mal so, ne, sich weiterentwickeln, aber sie spricht dann auch darüber, dass es sexuell eher so mittel läuft. und Barbara Streisand ist die ganze Zeit, also Jentel Angel ist die ganze Zeit gefangen in diesem, ich mag sie, ich mag ihn, ich bin ja eigentlich gar kein, ich bin hier jetzt plötzlich der Mann des Hauses, aber bin ich ja nicht. Und jetzt bin ich ja quasi die Rolle, die ich immer gehasst habe, weil sie mich selbst unterdrückt hat und das ist ja alles sehr verwirrend. Da habe ich nicht geweint.
Da hast du nicht geweint.
Da war ich
das
nur verwirrt.
Da warst du nur verwirrt.
Ja.
Ja, das ist ja, diese Figur, also gerade die Barbra Streisand-Figur ist ja extrem genderfluid, weil die irgendwie sozusagen das auch immer so auch gefühlsmäßig anscheinend immer so wechselt, wie es irgendwie gerade gebraucht wird, weil sie ja quasi mit diesem Mädchen deswegen so gut auch sein will, um ihn, in den sie ja so verliebt ist, nicht zu enttäuschen. Und dadurch macht sie ja für das Mädchen auch viel mehr auf und so. Das ist ein ganz, ganz spannendes Spannungsverhältnis irgendwie, finde ich.
Aber jetzt, wo wir alle wissen, dass sie eine 17-Jährige darstellt, dann erschließt sich mir das auch mehr.
Ja.
Dass sie da mehr loslassen kann.
Hätte man mal nur als verrückte Idee ja auch jemanden nehmen können, der ein bisschen jünger ist.
Da sieht aber, in dem Film sieht halt auch wirklich niemand aus wie 17. Nee. Also die anderen sollen ja wahrscheinlich ähnlich alt sein. Aber das die sehen alle gleich alt aus, aber niemand sieht aus wie ein Teenager.
Nee, es sind alles 40-Jährige, die offensichtlich noch mal überlegt haben, aufs College zu gehen. Und ja, und genau, wir haben ja auch diese Szene am See, wo sie spontan an einem Sommertag die ganzen studierenden Jungs am See sich nackt ausziehen und baden gehen und natürlich Enschede es nicht kann. Und Avigdor auch völlig offen mit seiner Nacktheit und seinem Körper umgeht und einfach. Und in dem Moment übrigens, das ist ja in dem Film die Szene, wo Barbara Streisand sich verliebt.
Am See.
In seinen Penis.
Achso, ja, also sie guckt auch Moment, gerne auf den Penis.
In dem Moment, wo sie ihn das erste Mal nackt sieht, hat sie danach ja diesen Song, wo sie plötzlich merkt, dass sie Gefühle hat.
Ach, dann ist die nur interessiert an seinem Penis.
Und das, glaube ich, ist die eigentliche Story dieses Films.
Ja, dann können wir die Sache ja abhaken. Ja, also sind wir durch. Ja. Jetzt, ja.
Also, ja, letztendlich dürfte sie ihn ja dann nie anfassen, aber... Zumindest.
Ja, wie endet denn das ganze Dreiecksgespann? Das weiß ich jetzt nämlich gerade nicht.
Ja, das finde ich nämlich ganz interessant. Also am Ende ist es ja so, dass sie sich Avigdor offenbart. Dann jagt er sie erstmal.
Genau, sie reisen irgendwie zusammen und sind in irgendeinem, irgendwo in so einer Art, da ist sie auch schon eine Weile verheiratet mit der und dann sind sie irgendwo verreist und dann in irgendeinem Gasthaus. Mhm. Und dann kann sie halt sie kann das nicht mehr ertragen, weil auch so ein bisschen die Schlinge sich um ihren Hals zuzieht, weil Hadass halt wirklich auch mal Sex will.
So, sie hat auch vorher in einem Lied beschlossen, dass sie jetzt zur Wahrheit steht. Es ist so ein bisschen so ein Outing-Song auch, finde ich, so dieses ich will mich nicht mehr verstecken, ich will jetzt sein, wer ich bin und so singt sie so die ganze Zeit.
Genau, und dann zieht sie sich vor ihm aus, weil er glaubt es natürlich nicht.
Ja.
Sie zieht sich dann vor ihm
diese
aus.
Diese berühmte Blusenszene, wo
ganz,
sie die Bluse
sehr berühmt. Aufmacht. Leute reden ja auf der Straße hier in Pankow, oder?
Hab ich vorhin auch gehört, zwei, die sich drüber unterhalten. Ja. Du hast
jetzt
recht.
Weißt du, worum es ging. Du hast jetzt endlich gesehen,
toll.
Worüber reden die. Na, und er flippt dann halt völlig aus und nennt sie auch erstmal ein Monster und wer bist du, ein Dämon?
Dämon.
Und so.
Dämon sagt jetzt
Dämon, okay. Ja.
Genau, weil Frauen, weil er ist ja, also Avigdor, wir mögen ihn zwar und er sieht ja auch gut aus und er kümmert sich um Enschede, aber er hat auch die ganze Zeit problematische Einstellungen Frauen gegenüber, die aus seiner Kultur entspringen, weil er auch immer wieder, also weil natürlich Barbara Streisand immer wieder versucht zu hinterfragen, warum, also was er von einer Frau will und er halt die ganze Zeit, na, ich brauche die nicht zum Denken, ich brauche die zum, die soll einfach irgendwie ich brauche sie nicht zum Denken, hat er gesagt, irgendwie, weil sie, achso, fragst du dich nie, was deine Verlobte denkt, also es war noch so am Anfang, also ich brauche sie ja nicht zum Denken.
Ja, das stimmt.
Also seine Einstellung ist da sowieso problematisch und als er dann rausfindet, dass quasi ein vermeintlich bester Freund, Buddy, wie auch immer, eine Frau ist, mit der er die ganze Zeit diskutiert hat, bricht halt sein Gehirn einfach auseinander, glaube ich.
Aber ich fand auch die Szene toll, wo, ich weiß nicht mehr, wann das war, also weil die Verlobte ist ja extrem servil und macht ja alles, Fenster auf, Fenster zu, ist dir kalt, brauchst du Zucker in Tee und irgendwann verfällt er aber Anschel auch in diese Rolle, als sie ihn dann beide auf einmal bedienen so und dann irgendwie er auch, glaube ich, merkt, was ist denn jetzt hier gerade falsch und das war eine ganz, ganz spannende Sache, finde ich.
Stimmt, weil sie so gefangen ist auch dazwischen, ja.
Ja, irgendwie, weil sie muss sich von ihrer Verlobten bedienen lassen, möchte aber eigentlich Anschel bedienen und wer möchte, ach Gott, das ist so schwierig.
Und sie will vor allen Dingen von irgendwie...
Das haben große Menschen manchmal.
Ja, auf jeden Fall.
Sie will vor allen Dingen, sagt sie, sie will von irgendwem mal so angeguckt werden, wie Avigdor die Hadass anguckt.
Ja. Weil stimmt, das ist ja auch der große Song, den sie immer singt. Ja. Dieser Blick, den sie hat oder so, den werde ich niemals bekommen, singt sie, glaube ich, immer. Genau. Man muss auch mal sagen, dass die Songs in dem Film echt nicht so gut sind. Also, weil es gibt keinen Hit in diesem Film.
Bist du eigentlich Barbara Streisand irgendwie Fan oder?
Nee, gar nicht. Ich finde Barbara Streisand ja eher so ein bisschen.
Ich mag ja ein paar Filme von ihr sehr. Aber musikalisch hat sie mich auch nie interessiert.
Ich habe eine Geschichte zu Barbara Streisand.
Ja, bitte.
Und zwar, das ist schon auch bestimmt jetzt 15 Jahre her, da habe ich so ganz viele Männer gedatet in meiner wilden Phase und lernte einen XY kennen und der nahm mich mit nach Hause zu sich, um noch eine Flasche Shampoos zu köpfen.
Erstmal ein gutes Angebot.
Erstmal ein gutes Angebot. Dann komme ich aber schon in das Wohnzimmer und sehe auf dem Sofa eine...
Sitzt Barbara Streisand.
Nein.
Barbara, du schon wieder.
Nein.
Dann sehe ich auf dem Sofa oben auf der Lehne alles voller gesammelter Kuscheltierchen, so Diddelmäuse
schon
und so.
Sehr gut.
Da war bei mir die Lust auch schon ganz unten. Naja. Und dann macht er Barbara Streisand an, irgendein Album, und sitzt vor mir mit seinem Champagner und singt mich so an mit Barbara Streisand. Und seitdem habe ich die verloren, Barbara Streisand. Das ging dann gar nicht, muss dann auch gehen.
Kann ich sehr gut verstehen. Sehr gut kann ich das verstehen.
Ja, gut verstehen.
Ich hatte mal ein Date, wo ich mich mit einem Typen, wir wollten dann so einen Film zusammen gucken, also Videoabend, das war dann auch schon unser drittes, viertes Date. Und Videoabend finde ich ja erstmal nett, so schön Pizza gemacht, da war ich auch noch irgendwie Anfang 20. Und dann hat er sich aber mit dem Rücken zum Fernseher und zu mir gesetzt und ich so, Und er so, ja, ich gucke lieber dich an als den Fernseher. Ich so, okay. Aber das ist so, stellt euch mal diesen Abend vor, ich gucke so den Film und er sitzt da einfach so die ganze Zeit mit dem
spooky.
Rücken. Super spooky.
Ja, ja, das geht gar nicht.
Und ich so, lieb gemeint, aber böses Hühnchen.
So, jetzt bist du dran.
Ja. Bei mir waren alle Dates immer super.
Ja. Sensationell problemlos.
Muss ich mal überlegen, was mir da Schönes passiert ist. Aber so richtig creepy war eigentlich nie eine, glaube ich.
Das warst du dann immer, oder was?
Ja, das war ich dann wahrscheinlich immer.
Ich werde in meiner Show das schon rauskitzeln.
Ja, unbedingt. Auf der Bühne, wer da mehr wissen will, da erzähle ich es. Ich muss allerdings sagen, ich hatte, als ich in Köln wurde, in meiner ersten Wohnung, hatte ich den besten Nachbarn aller Zeiten.
Stimmt.
Nämlich Alfred Biolek.
Stimmt.
Der war mein Nachbar. Und direkt vis-à-vis sozusagen. Ich war damals bei Viva und da war ich auch ein paar Mal bei ihm in der Sendung als Gast und so. Deswegen kannte er mich, hat mich auch immer auf der Straße gegrüßt. Und dann hatte ich irgendwann mal ein Mädchen da, die ich wahnsinnig scharf fand. Und ich wollte die unbedingt beeindrucken, ne, und gut bewirten und so. Und die hat super gerne Wein getrunken. Und ich kenne mich bis heute überhaupt nicht aus mit Wein. Ich bin mittlerweile ein großer Rosé-Fan, weil ich immer das Gefühl habe, da gibt es auch nicht so viel Auswahl. Und
das schmeckt, das denke ich mir auch.
Süß und trocken. Ist auch so fruchtig.
Und das schmeckt irgendwie immer. Die wollte unbedingt Weißwein haben. Ich so, ah, fuck, was mache ich? Und dann rufe ich den an und sage, Alfred, ich habe ein super Mädchen hier, die will Weißwein. Ich habe keine Ahnung, kannst du mir irgendwie helfen? Und dann sagt er, Nils, komm rüber, ich habe den ganzen Keller voll. Ich bin rüber über die Straße, da stand schon in der Tür mit zwei Flaschen. Das ist ein ganz toller Wein, den kennt kaum einer, der ist super lecker. Ach, kommt doch morgen zum Essen, dann mache ich uns was Schönes. Und so, ich so, ja, alles klar. Dann hat er uns am nächsten Tag noch zum Essen eingeladen. Also es war wirklich der allerbeste Nachbar aller Zeiten, muss man sagen.
Ja, das also erstmal ganz kurz, schöne Geschichte, Nils, ja, aber wir beide haben ausgepackt und du hast jetzt, und dann war Alfred so Biolek und so. Ich kenne halt die guten.
Ihr habt halt diese eine Biolek creepy Geschichte.
Alfred Biolek hat vielleicht mal Barbara Streisand getroffen.
Das stimmt, bestimmt hat er die mal getroffen.
Dem traue ich das zu.
Ja, der hat bestimmt auch in seiner alten Sendung bei Mensch Meier oder so ist die bestimmt aufgetreten.
Wie alt ist die denn jetzt wohl, die Barbara Streisand?
Ich schau mal kurz.
Ja, wenn die bei Jentel 40 war,
lass mal Wikipedia glühen.
Dann muss sie jetzt schon 80 sein. Wie lange ist denn Jentel hier? 80er, 40 Jahre.
42 geboren.
Oh, und dann ist die jetzt 60, Mitte 70. Meine Mutter ist 49, ja, geboren. Apropos, meine Mutter hat ein Album von Barbara Streisand und zwar ein Duettalbum mit den Bee Gees.
Ja, mit Barry Gibb. Das berühmte
ach,
Barry
so,
Gibb,
ach, Barbara nur mit
Streisand.
Einem,
genau.
Ja. Boah, hast du da mal reingehört?
Ja.
Boah. Okay, aber lass uns gerne mal Barbara Streisand.
Also das
Bashing
doofe
machen.
Interessant. Ja. Na, ich aber, muss, also wie gesagt, ich gebe zwei Filme mit ihr, die ich total liebe. Einer mit Robert Redford und einer mit, wie heißt der, der auch hier, Big Lebowski, der...
Jeff Daniels.
Jeff Bridges. Die beide liebe ich, das sind irgendwie schöne Filme. Aber
Titel haben die Filme nicht, oder?
Nein, die heißen, die haben keine,
die haben keine Titel.
Ich weiß ihn gerade.
Der mit Jeff Bridges und der mit.
Genau, so heißt die.
Barbara Streisand hat ich glaube auch ihr größter Hit ist, glaube ich, sogar auch von Barry Gibb komponiert.
The Way We Were?
Das
so
ist
heißt der eine Film, mit der, so heißt der Film
Robert Redford.
Ja, siehst du mal.
Oh, der ist ja ganz traurig. Der ist ja ganz dramatisch, The Way We Were.
Aber auch schön. Ja. Aber auch lustig.
Ich finde, der ist was Doc immer sehr lustig.
Ja, der ist ja einfach ein Slapstick-Film.
Genau.
Ja, der ist
super. Ihr größter Hit ist auch von Barry Gibb komponiert. Das hört man nämlich auch total an, dass das so ein Bee Gees komponiert hat. Das ist Woman in Love.
Ach,
und mit dem Lied hatte sie ja jahrelang den Rekord für den am längsten gehaltenen Ton.
Ach, wirklich?
Na, ja. Und den hat ihr bestimmt Mariah Carey weggenommen, oder?
Whitney Houston mit Bodyguard.
Ah ja.
Wie hat das gebrochen?
Ja, es fällt mir jetzt gerade auf. Ich hab eine Show, die ich manchmal spiele, so eine Golden Girls Playback-Sache. Und da haben wir den Woman in Love Song auch drin. Ja. Und der fetzt aber ganz, ganz gut in so emotionalen Momenten.
Ja.
Ja, dann wirkt der gut. Hast du recht. Naja.
Aber es ist ja auch so ein Running Gag, dieses Papa, can you hear me?
Ja, das ist gerade ja der Gentle-Running Gag.
Ja, ja,
aber
genau.
Es ist auch die einzige Zeit, die am hängen bleibt aus diesen Liedern
ist
in dem Film.
So. Ist auch so. Ich habe das auch schon oft benutzt im Privaten. Einfach so aus Witz, Papa, can you hear me? Ja, was denn?
Also für mich haben sich die Lieder alle gleich angehört.
Ist auch so. Ja. Und das ist auch eine Kritik, die extrem im Internet verbreitet ist über diesen Film. Und sie hat die quasi versucht zu erklären, ob sie das ein Narrativ ist, was sie sich im Nachhinein ausgesucht hat, dass sie ja versucht hat, den Timon, weil da klingt ja auch jeder Absatz gleich.
Es ist das faulste Musical aller Zeiten. Die Lieder sind faul komponiert, es wird nur ein Drittel überhaupt im On gesungen. Man muss wirklich sagen, ich habe selten so ein faules Musical gesehen.
Aber die Farbstimmung ist schön.
Ja, die Farbstimmung ist schön. Diese Erdtöne.
Also weißt du, und auch das Licht.
Ja, so gut gesetzt.
Und das ist uns ja immer allen am wichtigsten, wenn wir ins Kino gehen. Also wenn die Story scheiße, die Songs scheiße, aber wenn das Licht gut ist, bin ich am Start. Ja. Empfehle ich weiter, kaufe ich mir als Blu-ray.
Du, da hat Wes Anderson eine komplette Karriere drauf aufgebaut.
Steven Spielberg sagt, es ist das beste Regiedebüt seit Citizen Kane.
Hm, mag sein, ne? Hat ja auch ordentlich aufgefallen.
Steven Spielberg hat das gesagt.
Ja.
Hm. Was denn, Steven Seagal, als du mir das gestern gesagt hast, hast du Stephen King gesagt. Und ich habe seitdem rätsel ich darüber, warum Stephen King Jentl so gut findet.
Ach so. Also eventuell
habe ich mich, aber Gefühle.
Eventuell habe ich mich versprochen. Schließ aber auch nicht aus, dass du es falsch verstanden hast.
Du hast einfach nicht richtig zugehört.
Kann auch sein. Ja. Kann ich nicht ausschließen.
Ja.
Auf jeden Fall finde ich schön, dass sie sich wirklich in dem Moment in A. Victor verliebt, wo sie seinen Penis sieht, weil das irgendwie...
Oh. Ich finde das ein guter Moment, bestimmt gut.
Ich hätte ihn auch gerne gesehen.
Ich hätte ihn auch sehr gerne gesehen, ja.
Aber das ist natürlich, weißt du, wir sind für eine Sache in diesen Film gegangen.
Aber das ist mir tatsächlich nicht aufgefallen, dass das der Moment wohl ist, wo sie sich verliebt hat in ihn.
Sie rennt dann weg von ihm und dann hat sie dieses, was sind diese Gefühle-Song.
Ich habe irgendwie das Gefühl, sie sieht ihn zum ersten Mal und gleich denkt sie sich, so war das auf mich eher.
Und ich meine, wir wissen, was diese Gefühle sind. Sie sind halt untenrum. Also das ist irgendwie, was ist da los? Aber sie soll ja auch erst 17 sein. Also wahrscheinlich soll es ja eigentlich bedeuten, dass sie überhaupt zum ersten Mal und gar nicht weiß, was, ne?
Ach so, ja, das stimmt. Ist ja die weiß ja noch gar
ist ja für
nicht,
alle verwirrend.
Geht.
Ja, eben.
Ja. Ein komplizierter Film.
Es ist wirklich sehr kompliziert.
Ja. Ich habe jetzt ja die Orkan gesehen.
Ja. Naja, es ist zu spät alle, jetzt
also,
leider.
Es ist ja hier so eine Penis-Fan-Gesprächsgruppe.
Du, ein schöner Penis.
Kann man nicht dran vorbeigehen.
Kann man nicht meckern.
Kann man wirklich nicht meckern. Vielleicht hatte er keinen schönen. Vielleicht haben sie ihn deswegen nicht gezeigt.
Und das kann er sich das glaube ich. Aber hätte man doch so einen Stunt-Penis nehmen können.
So wie bei Mark Wahlberg.
Bei Boogie Nights. Ja. auf jeden Fall ist das, was ja noch interessant ist, ist, jetzt kann man sich natürlich vorstellen, was da, selbst wenn man den Film nicht kennt, hat man jetzt, glaube ich, ungefähr eine Ahnung, was es da für Irrungen und Wirrungen gibt. Interessant ist am Ende, wenn sie sich ihm offenbart und er sie erstmal irgendwie eine halbe Stunde im Gasthauszimmer anschreit, du Dämon, wie konntest du den Talmud lesen, du bist eine Frau, du hast es nicht zu lesen und so.
Genau, er macht halt auch die große Religionsfrage auf, dass sie Gott irgendwie dadurch...
Ich habe mit einer Frau über den Talmud diskutiert, sagt er und so. Und dann kriegt er sich auch wieder ein und dann fällt er in ihren Schoß und dann merkt er, dass er aber auch jetzt, wo sie eine Frau ist, endlich kapiert, warum er ihn sozusagen immer so toll fand und ihm so nah sein wollte. Also er hat jetzt so ein
das heißt, er hat jetzt, er muss nicht mehr denken, er sei vielleicht schwul, genau. Was ja auch
was ihn extrem erleichtert.
Ja, natürlich.
Hat man aber im ganzen Film nie gespürt. Ich hatte nie diese Szene, wo man das Gefühl hat, dass er sie so, also quasi ihn so anfasst und man irgendwie spürt, hattest du?
Ja, ich finde auch.
Es gab so einen leichten Vibe irgendwie.
Ja, doch.
Ich habe so viel geheult, ich habe nichts mehr gehört.
und dann fällt er ihr in den Schoß und dann kapiert er plötzlich irgendwie so, also jetzt hat er eben diese Rechtfertigung, sie auch toll finden zu dürfen sozusagen und dann macht er direkt Pläne und sagt irgendwie so, ja, wir müssen, dann sind sie auch kurz davor, sich zu küssen und sagt irgendwie so, ja, wir müssen jetzt irgendwie glücklich werden, bla 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 und das ist doch toll und dann checkt er es aber nicht, also er checkt auch gar nicht, was ihn so auch fasziniert hat und was er sich so verliebt hat, weil er sagt dann zu ihr irgendwie so, ja, das ist doch toll, dann gehen wir zusammen in die Stadt und dann kannst du für mich kochen und kannst zu Hause bleiben.
Und du kannst ja, und er räumt ihr dann aber ein, du kannst ja abends nach der Arbeit quasi noch ein bisschen lernen. Und er weigert sich auch sofort mit ihr zu diskutieren, weil sie dann quasi irgendwas aus dem Talmud will jetzt, und er sagt, ich rede doch nicht mit einer Frau über den Talmud. Und sie sagt, aber das machen wir doch seit Ewigkeit.
Ja. Und das ist der Grund, warum sie dann aufs Schiff geht und nach Amerika auswandert.
Sie überlegt dann noch kurz und merkt, dass sie so richtig hadert.
Ja, sie entscheidet sich quasi zwischen dem Mann und Lernen, also weiter wissen. Und das finde ich ja eine gute Entscheidung. Also ich hatte wirklich Schiss. Ich konnte mich nämlich ans Ende auch nicht mehr erinnern. Ich hatte wirklich Schiss, dass sie sich sozusagen für ihn entscheidet, obwohl er will, dass sie in seinem Universum eine Frau sein sollte wird. Und dass sie aber, obwohl sie ihn ja sehr liebt, das haben wir ja schon begriffen, bevor sie es Penis, anhand des Penises begriffen hat.
dass sie dann, Penis zu sagen.
Die große Peniserleuchtung. Die große
Peniserleuchtung. dass sie sich für das Lernen entscheidet. Also dass sie quasi sagt, nee, dann müssen wir uns, dann mache ich jetzt alleine weiter so.
Gut, da sind wir also wieder beim Feminismus ganz zum Schluss.
Genau. Dass also dann es wird nochmal hochgezogen. Genau. Ne? Und dann verabschieden sie sich sozusagen auch für immer. Sie gibt ihm einen Brief mit, dass die Ehe mit Hadass nie konsumiert wurde, also annulliert werden kann, damit er sie dann doch noch heiraten kann. Und das tun sie offensichtlich auch und sie geht auf ein Schiff nach Amerika. Und der ursprüngliche Autor der Story hat sich darüber wahnsinnig aufgeregt, weil sein Ende war, dass sie für den Rest ihres Lebens wahnsinnig gefangen ist in ihrer, also sich immer verkleidet und immer Mann bleibt nach außen, ja, und aber in dieser Schuld immer gefangen ist, dass sie weiß, dass sie damit dieser Religion nicht entspricht und sich immer vor allen, und es ist für immer für sie so ein Schamverkleiden für den Rest ihres Lebens. Ein ganz bitteres Ende. Und er hat sich dann darüber aufgeregt, dass so ein Hollywood-Ende und so ein total unrealistisches, nur weil sie jetzt auf ein Schiff nach Amerika geht, kann sie jetzt ein Kleid tragen, wird akzeptiert, hat er sich tierisch aufgeregt.
Na, verständlich, ja.
Ist er auch. Aber also, weil ich war dann auch überrascht, dass sie auf dem Schiff quasi dann wieder, also die Frau ist, weil sie jetzt offensichtlich denkt, nö, hier kann ich das doch.
Gesundheit.
Ah, soll ich noch ein bisschen, ja, danke.
Aber was ich am schönsten und am beeindruckendsten fand, wo ich auch ein kleines Tränchen verdrückt habe, abgesehen davon, dass sie auf dem Schiff, sie steht dann am Schiff und guckt so in die Ferne und schmettert dann noch ihren letzten Ton.
Sie geht mit uns einmal von einem Ende zum anderen.
Den letzten Dur-Akkord, das ist schon auch sehr ergreifend, obwohl man gar nicht will, dass es einen ergreift. Ja. Aber wenn man das dann so sieht, ist das schon...
ich fahre ja auch gerne Schiff, da will ich...
Aber kurz bevor sie aufs Schiff steigt, schickt sie ihm noch einen Brief, sozusagen, um zu sagen, was jetzt im letzten halben Jahr passiert ist oder so. Er hat sie geheiratet und sie sagt, oh, ich habe deinen Brief bekommen, dankeschön. Ich wollte jetzt schreiben, hoffentlich erreiche ich dieser Brief, bla bla bla. Also er liest ihn so und wir hören dann, wie sie diesen Brief liest. Und dann erzählt sie so, was sie jetzt macht und freut sich, dass es ihm so gut geht.
Sagt auch, ich werde euch beide immer lieben. Und
genau,
ich
und
hoffe,
das ist nämlich, ja. Ganz am Schluss sagt sie, ich werde euch beide immer lieben. Mhm. Das ist so das Ende des Briefs, was ich ein...
Sie
was
sagt
ich,
ihm noch mal, motivier sie bitte weiterzulernen.
Genau.
Helf ihr, dass sie sich weiter... Ja, nee, hat die auch nicht. Hat die auch gar ein ganz schlechtes Bauchgefühl.
Aber sehr, sehr queer zum Schluss.
Sehr queeres Ende zu sagen, ich werde euch beide
ich werde
immer
euch beide
lieben.
Also immer auch, lieben. Richte ihr das aus.
Sie liebt sie ja sozusagen auch gleichwertig beide. Genau. Das fand ich schon beeindruckend.
Und das für 1983, ne?
Na, ja, absolut.
84?
Wir wissen... Ja, ich weiß gar nicht genau. Ja, ich glaube auch 83, genau. Aber wir wissen halt... weil wir einfach Geschichte gelesen haben und auch eine andere Mal dabei war, dass es jetzt 1900 vielleicht mittlerweile 5 in Amerika nur minimal leichter haben wird, ja, als stimmt. alleinstehende Frau, die lernen will. Aber vielleicht ein bisschen leichter als in ihrer Community.
Ja.
Amerika ist immer in all diesen Filmen immer der Ort, wo sich jeder verwirklichen kann. Ne? Und
der
also,
Sehnsucht.
Spoiler-Alarm, aber nein.
Aber ich finde das schon, ich habe da auch ein bisschen drüber nachgedacht, ich finde das schon interessant, dass in den 80ern sozusagen auch so so queere Geschichten oder so eben so Gender-Sachen, wie auch Tutsi zum Beispiel, mit einer in meinem Empfinden, also auch filmisch, mit einer viel größeren Selbstverständlichkeit als heute im Kino stattfinden.
Finde ich auch.
Also auch, dass das alles so große und gestandene Schauspieler sind, die diese Filme gespielt haben. Heute gibt es natürlich so Filme, die das als Thema behandeln, aber dann immer sind es immer eher so Indie-Produktionen.
Und vor
so.
Allen Dingen ist es dann auch immer ein Riesenthema.
Genau.
Ja. Und das war ja damals dann und einfach damals ein toller so die, Film. Ja. So, ne? Also, wobei man ja auch sagen muss, dass Barbara Streisand ja quasi schon immer auch mit so einem Thema extrem eng in Verbindung gebracht wurde und da vielleicht auch so ein bisschen einfach in ihre Community spielt.
Warum eigentlich? Weil die Schwulen die gut finden, ne? So wie bei Madonna wahrscheinlich.
Ja, sie sieht halt, also ich meine, ihr wird dann wahrscheinlich gesagt, wer so zu ihren Konzerten kommt und ihre Filme sieht und dann...
Ja. Aber ich habe mich gefragt, ob das vielleicht erst mit Jentl so richtig losgegangen ist. Oder war die vorher schon so eine Gay-Icon?
Das weiß man halt überhaupt nicht.
Das nee, weiß ich auch nicht. Können wir jetzt auch nicht fachsimpeln drüber. Nee.
Aber das habe ich mich echt gefragt. So. Kann ja sein, dass das erst mit dem Film so richtig in der Community ankam. Who knows?
Aber ich finde sie als Sängerin auch extrem uninteressant.
Aber jetzt nimmt sie ja mittlerweile, wenn sie... wenn sie an. Ich finde das nicht. Was ich mag bei der Sängerin ist, dass die so. Ich mag einfach Sängerinnen, die klare Töne singen. Ich hasse dieses Phrasieren so sehr. Dieses Mal, was mit Mariah Carey losging und so.
Da bin ich bei dir.
Und so.
Das stimmt.
Und so. Barbara Streisand hat das nicht gemacht, so wie Karen Carpenter auch, die immer so ganz gerade und glatt die Töne gehalten haben.
Ich glaube, ich würde Papa Can You Hear Me auch einen besseren Song finden, wenn ich es nicht gesehen hätte.
Ja, das spielt also das, ja dazu. Ja, ne?
Das Visuelle dazu, wie sie da alleine diese mit dieser Kerze im Wald sitzt.
Und dann so eine Träne über ihre Fahne
läuft. Alle Tränen übrigens sehen sehr realistisch aus in dem Film. Ganz große Tränenperformance auch auf jedem Gesicht.
Also,
ja, das stimmt. Das fand ich auch. Aber so eigentlich finde ich den Song ist ja ganz schön. Der hat auch ein paar schöne Melodien, aber
ich
bin eh kein Riesenballaden-Fan, sowieso noch nie gewesen.
Oh, ich mag Balladen gar nicht. Ich bin ein Riesenballaden-Fan.
Du bist Riesenballaden-Fan, das stimmt. Du bist ja die große Ballade unserer Beziehung. Keine Ahnung, das sind
ich bin der Emo-Penis in dieser Beziehung.
Emo-Penis. Stimmt, jetzt meint mehr als ich. In Film. Ja. Bei Film, nicht in Film. Beim Film gucken.
Ja, aber es war so lustig, weil dann, ich habe auch, als ich heute dann sozusagen die zweite Stunde des Films geguckt, der geht ja über 2 Stunden, als ich dann heute Morgen nochmal die zweite Stunde irgendwie geguckt habe, ich hatte auch richtig keinen Bock, den weiterzugucken. Nachdem ich gestern irgendwie eingeschlafen bin nach einer Stunde, saß ich heute Morgen und habe gedacht so, oh Mann, oh fuck, ich will den eigentlich gar nicht weitergucken. Aber dann doch eben, um mich gewissenhaft vorzubereiten, das gemacht und geguckt und so. Und habe auch den ganzen Film aber auch zwischendurch ein bisschen abgelenkt, habe zwar immer alles so mitbekommen, auch so diese super weirde Schneider-Szene. Die geht ja auch so ewig, wo sie sich beim Schneider ihren Hochzeitsanzug machen lässt. Die ist ja auch so viel zu lang.
Also viel zu lang.
Ja, stimmt.
Das Einzige, nicht das Einzige, aber was mir auch gefallen hat, war, was ich immer mag in Filmen, gerade aus dieser Zeit, sind so Hochzeitsszenen in engen Räumen.
Das magst du? Oder
das mag ich, weiß auch nicht warum. Mhm. Aber da gibt es ja irgendwie ganz viele so diese verschwitzten, ganz eng vollen Hochzeiten. Vielleicht, weil wir bald heiraten und ich das irgendwie so...
Dann such dir so vorstellst. Ganz eng verschwitzten Raum. Mit euren, wie viele Gäste werden dann kommen?
Naja, wenn es eng und verschwitzt ist, so viele wie möglich.
Nee, haben wir noch. Wir haben so Tage, wo wir denken, ach komm, wir machen es zu viert. Und dann haben wir Tage, wo wir denken, wir machen es mit 200 Leuten. Das ist noch nicht ganz raus.
Na gut.
Ja. Aber das weißt du so zum Beispiel auch in The Deer Hunter gibt es auch diese Hochzeitsszene am Anfang, wo diese ganze Familie
aber
ist so...
Aber
es ist
so ein Riesensaal. Bei,
aber da ist auch so eng und verschwitzt. Oder auch bei der Pate und so, egal.
Ja.
Ist vielleicht auch eine extrem persönliche Erfahrung gewesen, die ich da gemacht habe, wie ich gerade an euren beiden Gesichtsausdrücken sehe.
Ich kann dir nicht folgen.
Ja, es ist okay, aber du hast da vielleicht auch schon geschlafen.
Habe ich mich wirklich auch durch diese 2 Stunden gequält und gedacht so, ah Mann, das ist auch echt ein langweiliger Film.
2 Stunden, 13 Minuten.
Genau. Ich habe so richtig gemerkt, so warum das nicht mein Lieblingsfilm, warum der mir als Kind auch nicht im Gedächtnis geblieben ist, weil der einfach nicht so aufregend ist.
Ich hatte ihn besser in Erinnerung, ich war auch enttäuscht.
Und ich habe aber trotzdem am Schluss weinen müssen.
Ja.
Ja gut, also ich werde mir die letzte halbe Stunde heute noch angucken tatsächlich.
Ja.
Und dann gucke ich mal. Aber ich glaube nicht, dass ich weinen werde.
Ich finde es gut, dass sie sich verabschiedet haben voneinander, dass sie nicht bei ihm blieb. Das hat mich auch ein bisschen überrascht, weil das hatte ich auch vergessen. Und ich dachte jetzt so, naja, sie wird dann jetzt bei ihm bleiben und dann werden sie irgendwo. Aber war sie nicht. Finde ich gut, dass sie einfach geht und sagt, nö, dann mache ich alleine weiter. Ciao.
Ja, im Grunde genommen, das ist ja eigentlich das Gute, es sind ja wirklich alle Figuren happy am Ende.
Ja, das stimmt. Naja, ja.
Ja, was sagt denn eigentlich überhaupt die Verlobte dazu, dass sie eine Frau ist?
Stimmt, das hat man gar nicht, aber sie war ja auch die ganze Zeit immer noch verliebt in A-Viktor. Also deswegen, wahrscheinlich hat sie das einfach weggewischt, als er dann zu ihr zurückkam und sie dann
hat man gar nicht gesehen.
Nee, das haben sie gar nicht gezeigt. Das hat sich dann am Ende auf Barbara Streisand konzentriert und dann haben wir quasi nur noch mal gesehen, dass sie den Brief von ihr bekommen und dann gemeinsam Arm in Arm den lesen. Also da hat man dann gesehen, dass sie jetzt offensichtlich zusammen sind. Wahrscheinlich, weil sie jetzt auch damaged good ist aus Sicht ihres Vaters und deswegen konnte sie jetzt dann auch diesen Selbstmordmann heiraten, weil es dann jetzt ist
sie vorbei.
Ja, jetzt hat sie eine Frau, oh Gott, ja, nimm sie halt. Ich glaube, da war man dann einfach, das hat man dann abgehakt. Also ich glaube, ich kann raushören, also ich wage da mal eine wilde, die Frage, die wir am Ende mal stellen, würdet ihr diesen Film weiterempfehlen?
Nein.
Du auch nicht?
Ich auch nicht. Den kann man eigentlich wirklich niemandem empfehlen.
Ja.
Eigentlich ist der echt viel zu lang.
Der ist zu lang, das ist dein größtes Problem.
Ja, wenn der ja, wenn der knackige 90 Minuten wäre und so ein bisschen auch origineller komponiert und so, dann wäre das gleich was ganz anderes. Aber so, wie gesagt, ich liebe ja Musicals. Ich bin ein riesen Musical-Fan. Also Musical-Filme. Live-Musicals mag ich nicht so, aber Filme liebe ich total.
Ich ja gar nicht.
Aber der kann mich überhaupt nicht begeistern und ich kann mich wirklich für fast jedes Musical erwärmen. Mm. Aber das ist irgendwie, ich finde das so doof. Dass
hat halt auch keine Musical-Stimmung, ne? Weil jeder Song ist halt eher
ja,
so ein.
Dieses Weinerliche war zwei Lieder schön, aber es reicht dann irgendwann auch. Von daher.
Es ist auch so disharmonisch, die Lieder sind auch immer so, man hat so das Gefühl, sie hat einfach so Melodien gesungen, die ihr gerade eingefallen sind und dann musst du am Schluss das Orchester schnell drüber spielen. Ja.
Also ich habe irgendwie eine sehr zwiegespalten. Ich finde ihn irgendwie nicht gut, aber ich finde ihn irgendwie immer noch gut. Ich kann es nicht anders sagen. Ich finde ein paar Stellen wirklich toll und ich musste auch weinen und ich finde auch den Papa-Song gut, wenn ich nicht hingucke. Mich macht ein bisschen verrückt, wie perfekt sie quasi immer aussieht, obwohl ich sie jetzt auch ehrlich gesagt nicht besonders attraktiv finde.
Muss denn eine Schauspielerin immer attraktiv sein?
Nö, muss sie nicht sein. Muss sie nicht sein. Ich finde ja auch dadurch ihn umso attraktiver. Und ja, er muss attraktiv sein. Ich verlange das von Männern. nee, gar nicht, aber so, das ist halt. Ja, mich irritiert halt so, dass sie einfach so krass aussieht, also so weiblich aussieht, dass sie sich gar keine Mühe gegeben hat oder sie nicht bereit war. Sie war nicht bereit, den Schritt zu gehen.
Das ist es wahrscheinlich.
Einfach sich wirklich so rough wie möglich aussehen zu lassen. Ja, ja. Das konnte sie offensichtlich ihre Eitelkeit nicht, hat sie nicht geschafft.
Ja, das denke ich auch.
Und ich glaube, das hätte sie mit Anfang 20 übrigens noch gemacht.
Ja, ja.
Und mit 40 bist du dann wahrscheinlich, kannte sie das dann nicht mehr.
Ist, meint ihr, Barbara Streisand ist eitel?
Nein. Glaube ich nicht.
Wenn du das nochmal sagst, nee, glaube nicht.
Man hört da ja die verrücktesten Sachen. Wenn die jetzt in der Waldbühne aufgetreten hat, ein Ticket 350 Euro gekostet.
Ja, ich habe davon gehört.
Und zwar ausverkauft.
Ja, naja. Und wahrscheinlich nur Schwule im Publikum. Kann ich mir gut vorstellen.
Kann sein.
Ja.
Aber also, so toll ist es nun auch wieder nicht. 350 Euro für in der Waldbühne.
Papa, can you hear me?
Also ich wollte ja einmal im Leben Britney Spears sehen.
Ja, auch das Video habe ich gesehen. Das kann man auch auf YouTube sehen, wie du da hingehst.
Ja, und da habe ich ja auch für zwei Tickets habe ich bezahlt 316 Euro. Also das ist jetzt kein aber ich fand das schon sehr viel Geld.
Ja, das haben wir für Paul McCartney haben wir so viel. Auch für
Ist auch ein Musiker.
Ja.
Britney Spears war eine Transen-Playback-Show. Und,
aber da ist jetzt was los mit Auge. Also ich finde das auch wichtig.
Wir sind gegangen dann wieder.
Ja?
Ja.
War auch die Show nicht so gut? Wo war's
denn? In der Mercedes-Benz Arena. Und hat auch scheiß Plätze. Also es war alles ein großes Desaster.
Ich glaube, da war ich auch.
Ich war wirklich enttäuscht.
Ich habe sie da auch mal gesehen.
Ja, ja. Naja, ist so. Ja. Ich wollte jetzt gar nicht über Britney Spears sprechen, aber es fiel mir gerade auf.
Naja.
Ne?
Stimmt, die hat sich ein bisschen schwerfällig bewegt auch. Und man dachte so, setz dich doch einfach mal, wenn
ja, ach meine Güte.
Ich gehe immer gerne auf Lady Gaga Konzerte, die sind immer toll. Die ist toll, die Konzerte sind toll.
Ich war noch nie vorher auf einem Konzert.
Wirklich?
Britney Spears war mein allererstes
Konzert überhaupt.
Weil ich mag so nicht mit so fremden Menschen so dicht an dich zu stehen.
Oh, das kann ich sehr gut verstehen. Ich habe aufgehört, auf Konzert zu gehen, deswegen. Mache ich nur noch ganz selten, weil ich das nicht, ich fühle mich unwohl.
Ja, also wenn, dann muss ich sowieso sitzen. So stehen ist gar nicht meins, dann habe ich immer Rückenschmerzen. Und da hat aber Klausi, mein Ehemann, hat dann gesagt, komm, zieh dir doch einen Fummel an und nimm die Kamera mit, dann hast du wenigstens Spaß dran auf dem Konzert.
Ja,
und so war es dann auch, ja.
Aber ist ja krass, noch nie auf einem Konzert.
Nee, ich war einmal Mitte der 90er auf einem Inchtibuktibles-Konzert.
Ja,
stimmt. Aber nur, weil mein Freund dahin wollte und das war's.
Aber dafür ist es ja auch, also ich muss mal sagen, wie gesagt, ich habe ja dieses Video gesehen, du hast ja so ein Video gemacht, das kann man auch auf deinem YouTube-Kanal sehen, wie du auf dem Britney Spears-Konzert bist und dafür, dass das dein erstes Mal auf dem Konzert war, du gehst ja dann irgendwann auch vorne durch die Menge, weil du sagst, Entschuldigung, ich muss noch zur Bühne, Entschuldigung, kann ich mal vorbei, Entschuldigung, lass mich mal vorbei und so. Wo ich gedacht habe, so, oh Gott, das würde ich niemals trauen, weil du sagst ja noch immer, oh Gott, die hassen mich hier alle.
Die haben mich
und das
gehasst.
Haben die auch echt.
Ja, die haben das, also ich wusste nicht, wie Fans sind. So, und das ging anscheinend gar nicht, was ich gemacht habe. Und auch im Nachhinein der Shitstorm auf YouTube von Britney-Fans war.
Wirklich?
Ja. Also das ist, war schon auch, was sie gesagt haben, sie ist doch eine große Künstlerin. Natürlich weiß doch jeder, dass sie Playback singt und warum hacke ich denn darauf rum? Und das ist üblich halt.
Die Britney Army.
Kleiner Lifehack, wenn man vorne, habe ich mir mal sagen lassen von Leuten, die live arbeiten, wenn man ganz vorne hin will, auch wenn das Konzert schon läuft und vorne voll ist, soll man sich eine kleine Taschenlampe mit reinnehmen und so tun, als müsste man da arbeiten. Weil die ganzen Techniker immer mit so kleinen Taschenlampen dann so, und dann lassen die alle durch.
Ach, das ist aber ein guter Trick.
Und auch so ganz, ja, ich muss ja jetzt schon. Ja, hat mein Bruder arbeitet live, der ist Lichttechniker, und der hat mir den mal erzählt, dass er einfach immer so, weil er muss das ab und zu machen, weil er dahin muss. Ja. Und wenn du so eine kleine Taschenlampe dann einfach super genervt auch aussiehst, dann denken die, ja, oh, der arbeitet hier, der ist Crew.
Mit so einem Knopf im Ohr,
schwarze Taschenlampe. Genau, ja, ja, ne? Genau. Und dann einfach kleine Taschenlampe.
Aber es war cool, so bis nach vorne durch und dann so einschicken, yeah! Alle Leute hinter dir so.
Weißt du noch, was dein erstes Konzert war?
Mein erstes Konzert?
Mhm. Meins war Snap in den 90ern.
Oh.
I've got the power.
Mhm. Ich war 12 Jahre alt und es war war im E-Werk.
12?
Ja.
Da durftest du schon auf Konzerte gehen?
Ich bin mit meinem Papa mitgegangen.
Ja, okay. Ja.
Und es war ganz viel Rauch.
Ach, da durfte man noch rauchen?
Auf der Bühne, okay, so. Und es war alles, es war wie in so einem...
Da durfte man auch noch rauchen.
Durfte man auch noch, aber es war auch ganz viel Nebel. Ich glaube, Nebel ist das richtige Wort. Nebelwerfer, nicht Rauchwerfer. Ich bin einfach Live-Profi, ihr merkt das direkt.
Ja, ja.
Und dadurch, dass das E-Werk war, es war alles so Rohre und Nebel und so. Und es war wie in so einem gelebten Albtraum für mich. Ich war echt noch so ein Kind, dachte, so ist es auf Konzert. Es war mega laut, der Bass war super übertrieben, alles voller Nebel, man hat überhaupt nichts gesehen. Die Rohre und dann auf der Bühne diese zwei wütenden Menschen, also es war
die zwei wütenden Menschen,
also so wirklich, die haben alle so wütend gesungen, und dann war das nächste Konzert eine Woche später, erste allgemeine Verunsicherung,
ach, die habe ich geliebt,
da habe ich mich wieder beruhigt, so kann es auch sein, weil da haben alle gesessen und so gemütlich und so, das war gut.
Ich glaube, eines meiner ersten Konzerte war Black Föß in der Beethovenhalle in Bonn.
Macht bei dir natürlich Sinn.
Kölsche Lokalmatadoren. Aber auch eines meiner ersten Konzerte war Michael Jackson. Da war ich, glaube ich, 11 oder 12, bin ich mit meinem Bruder ins Müngesdorfer Stadion zur Bad-Tournee damals und habe Michael Jackson live gesehen, weil ich totaler Michael Jackson-Fan war.
Ja.
Und es war echt ein cooles Konzert. Vorband war Kim Wilde und ich hatte richtig Angst vor der. Die hat mir total Angst gemacht, weil die immer so böse geguckt hat.
Ja, findest du.
Wir alle Angst hatten auf
ich hatte
Konzerten.
Als Kind totale Angst vor Kim Wilde.
Das hat echt Spaß gemacht, haben eure Konzerterfahrungen.
Das war ganz toll. Also du hast nichts verpasst.
Gut.
Wir sind einfach alle traumatisiert von unseren ersten Konzerten. Ich träume immer noch von Snap, die mich anschreien. Und
zwei bösen Menschen auf der Bühne.
Ja, die haben die ganze Zeit so wütend geguckt. Der hat auch so wütend gerappt und das war alles so, warum sind die denn sauer auf uns? Wir haben doch bezahlt. Was ist denn hier los?
Ja, ich würde sagen, wir treffen uns dann alle mal auf dem Barbara Streisand-Konzert.
Genau.
Ja, aber da guckt uns keiner böse an.
Nö, aber wenn man so hinten so mit Häppchen oder so, würde ich das schon mal machen.
So ein Picknick-Korb.
Ja, du, ich will mich einladen. Lassen würde ich mich,
oder?
Ja.
Natürlich. Ja.
Kümmert euch mal drum, bitte, ja?
Genau, machen wir.
Wir melden uns dann mit dir. Leute, schön, dass du da warst in die Zeit gekommen bist, und es tut uns leid, ich muss es immer sagen, mir tut es immer leid, wenn Leute so viel Zeit opfern und denen der Film gar nicht gefallen hat. Hat uns auch nicht, aber es war trotzdem total schön, dass du da warst.
Ja, ich werde es dir nie verzeihen, aber wir werden gucken, wie ich damit weiter umgehe in Zukunft. Ja. Und es hat mir natürlich sehr viel Freude gemacht, hier zu sein.
Ja. Schön, dass du da warst. Ich freue mich auch dann demnächst bei dir zu sein.
Ja, am 1.6.
Am 1.6. im BKA-Theater. Und wenn ihr uns schreiben wollt, dann könnt ihr das unter folgender E-Mail-Adresse:
wimaf@poolartists.de.
Und wenn ihr uns auf Twitter was schreiben wollt, dann könnt ihr das machen unter @wimafwarweg, weil
Wimaf schon weg war.
Genau. Sehr schön. Also, in diesem Sinne, wir hören uns nächste Woche wieder hier bei Wiedersehen macht Freude. Bis dahin, passt auf euch auf und ein schöner Penis kann auch, weiß ich nicht, ist auch einfach gut für die Stimmung am Tag.
Sehr gut. Das war ein sehr guter Abschlusswort.
Ich wollte noch ein gutes
Abschlusswort.
Ja, ein sehr guter Penis ist auch gut für die Stimmung am
Tag. Zum Abschied. Naja, auch mal so beim Familienfest oder so.
Ich glaube, es ist ein T-Shirt.
Ja, so ein Matt-Igel oder so ein Matt-Penis. Kann man doch auch mal. Ist doch mal Stimmung am Buffet. So.
Und ich glaube, mit diesen Worten enden wir. Bis dann. Tschüss.
Bye.
Tschüss.
Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude. Wiedersehen macht Freude.
Wimaf?
Wiedersehen macht Freude.
Freude.